Romane gelesen, in denen Menschen schwer krank waren und die auch verstorben sind. Und ich finde es für einen Autoren oder eine Autorin unglaublich schwer, eine Szene zu schreiben, die nicht kitschig ist, die aber den Leser oder die Leserin berühren soll. Und mich hat es sehr berührt. Also ich habe wirklich mir so eine Träne weggedrückt, weil es ist bei aller Tragik und allem Schlimmen, was passiert, ein ganz wunderbares Ende. Oder kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle oder dran denke. Ein ganz wunderbares Ende und man ist traurig, aber es ist trotzdem, ist man oder war ich es zumindest zufrieden. Also ich habe es zugeschlagen, habe gesagt, gut, okay, damit kann ich leben, auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir vielleicht erträumt oder erwünscht hätte, aber das hat Anthony McCarden ganz toll gemacht. Ja.
Also absolute Empfehlung für zwei absolute Empfehlungen von
Ja,
Anthony
für einen,
McCarden.
tatsächlich sind drei Bücher, habe ich jetzt von Anthony McCarden gelesen und ich kann sagen, der kann halt super gut schreiben, also sonst würde ich sie ja nicht lesen, wenn es mir auch nicht sprachlich gefallen würde. Und alles drei sehr unterschiedliche Romane und ja.
Den vierten habe ich nicht gelesen, nur gehört. Von Anthony McCarden, da ging es um eine Familie, wo ein Bruder verstorben ist und der andere Bruder irgendwie sich der Familie entfernt. Der Vater sucht ihn, findet ihn in einem Game, in einem Spiel. Und sie finden wieder so zueinander. Auch total klasse, auch
Okay.
wirklich prima beschrieben und so. Ich komme auch gar nicht mehr auf den Titel. Ich war zwar nicht darauf vorbereitet, auf zweimal McCartney. Aber
Da muss ich
beide.
mal gucken, ich weiß es gar nicht. Hier in dem, ich habe hier so einen schönen Flyer drin, ja, von Diogenes, aber der ist natürlich von 2008.
Älter, ja.
Ne? Also da
Und
sind
das
halt
war
noch nicht
neuer.
besonders viele Bücher
Ja.
drin von ihm.
Aber
Ja, also.
zwei Anthony McCarden, beide eine absolute Empfehlung von dir. Superhero
Und englische Haare.
und englischer Harem. Beide schon älter und trotzdem immer noch lebenswert, lesenswert.
Ja, und vor allen Dingen auch noch lieferbar.
Und auch als Taschenbuch, wenn man
Jo,
möchte.
genau.
Vielen Dank, Vivian.
Sehr
Ich bin mal
gerne.
gespannt, wie viel Doppelgeschichten wir noch weiter haben. Mal sehen, was du das nächste Mal mitbringst.
Naja, es gibt ja schon den ein oder anderen Autoren oder Autorin, bei denen das passieren könnte.
Ja.
Also Carl Hiaasen ist da ja ein absoluter Kandidat.
Es
Wobei,
gibt.
den lese ich nicht so eng beieinander, weil diese Skurrilität und diesen Schreibstil und auch diese wilden Geschichten, da brauche ich immer manchmal ein paar Bücher Abstand. Und hier lag es aber so nah beieinander, dass ich gesagt habe, das können wir jetzt mal in einer Sendung besprechen.
Und das haben wir eben gemacht. Vielen Dank dafür, Vivian,
Sehr
und
gern.
bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Und Dankeschön, Roman, für diesen aktuellen Zettelkasten. Quasi ein Doppelpack. Anthony McCarden, Vivian hat ja gleich zwei Bücher vorgestellt. Den nächsten Zettelkasten hört ihr hier bei Radio Frei dann nächste Woche, Donnerstag. Es ist jetzt 10.03 Uhr oder wenn ihr die Wiederholung hört, ist es 18.03 Uhr. Damit sind wir schon hineingerutscht in die zweite Stunde dieses Unterdessen-Magazins. Mein Name ist Christine und in dieser Stunde hören wir noch ein Gespräch zum Thema Schlaf. Wie geht ein Konzert mit Schlafen zusammen? Das bespreche ich mit Heinrich Lenz. Er ist Musiker, Klangkünstler und organisiert ein Schlafkonzert in Erfurt. Aber zuvor wird es um Filme gehen. Filme der Woche. Die Rubrik erwartet euch nach der nächsten Musik. Die kommt von Haim, heißt The Wire. Und warum ich die Band ausgesucht habe, erfahrt ihr in 4 Minuten und 5 Sekunden.
You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I had to beg it, but I fumbled. And when it came
gonna be okay anyway. Always keep your heart loud tight. Don't let your mind read bad. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled and I wanted to came down to the wire. It felt bad. It felt right. But I fumbled and I wanted to came down to the wire. It felt bad. It felt right. But I fumbled and I wanted to came down to the wire. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it.
The Wire, ein Song von Haim, und den nehmen wir als kleines Sprungbrett für unsere nächste Rubrik hier bei Radio Frei. Da geht es nicht um Musik, sondern um Filme.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen, aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Im Studio in der Johannesstraße begrüße ich nun Felix vom Kinoclub Erfurt. Hallo.
Hi Christine, schön, dass ich wieder da sein kann.
Wir sprechen über neue Filme, die anlaufen im Kinoclub. Die Musik, die eben lief. Jetzt müssen wir dieses Rätsel auflösen. Kommt von Haim, weil die drei Schwestern nicht nur Sängerinnen sind, sondern eine auch vor der Kamera steht oder stand in einem Film, der jetzt im Kinoclub anläuft. Die Rede ist von The Mastermind.
Genau, und die Rede von der Sängerin ist Elena Haim, ne? Also eine von Haim, von den drei Schwestern. Ich habe sie das erste Mal gesehen in Licorice Pizza vor, glaube ich, 3 Jahren oder so. Mhm. War auch schon irgendwie toll, und da dachte ich, sie ist Schauspielerin. Dann bin ich erst auf die Band gekommen, da war es andersrum. Die meisten sind tatsächlich, kommen von ihrer Musik dann zu ihrer Schauspielkunst. Ja, bei mir war es andersrum, und ja, jetzt spielt sie in The Mastermind mit.
Ja, bevor wir über den Film sprechen, hören wir einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film The Mastermind.
Ich habe ein paar Sachen zu erledigen.
Was denn für Sachen? Das ist eine ganze Menge Geld.
Jetzt hör mir einfach zu. Das ist eine ziemlich lebensverändernde Chance für mich. Aber ich müsste einen Raum anmieten und Werkzeuge kaufen, die ich nicht habe. Naja, so sieht's aus.
Und das ist die Wahrheit?
Na, natürlich.
Dad! Dad!
Sie sehen gar nicht aus wie Cops.
Sehen Sie, James, uns wurde mitgeteilt, dass Sie in diesen Museumsraub verwickelt sind.
Ich, also ehrlich, ich weiß nicht, wie Sie darauf gekommen sind. Sie sind auf der falschen Fährte. Man hat Sie falsch informiert.
Tja, auf der falschen Fährte oder doch nicht? Gibt es hier vielleicht doch ein Verbrechen? The Mastermind heißt der Film. Ihr zeigt ihn im Kinoclub im Original mit deutschen Untertiteln in der Spätschiene, nämlich um 20.40 Uhr und nächste Woche dann nochmal am Nachmittag. Ja, was für ein Film ist das, The Mastermind, Felix?
Also ein Verbrechen haben wir schon. Das ist auch die Idee des Films. Ja, es geht um einen Museumsraub. Und was man in den, ich finde im Trailer, den du jetzt ausgewählt hast, schon so gut gehört hat, diesen Soundtrack im Hintergrund und diese Jingles, die es dort gibt, ist tatsächlich spät in 70er Jahren. Also finde ich, kommt so ein bisschen in diesem Ausschnitt jetzt auch gerade, das kam das schon ein bisschen mit raus. Genau, geht es um einen Museumsraub, aber jetzt. Man vermutet oder man merkt am Anfang, dass es jetzt kein professioneller Heist, sondern dass das eher so ein Museumsraub in der Stümperklasse. Ne? Also so ist die Idee des Films. Und wir lernen J.B. Mooney kennen, ist Familienvater, lebt in Massachusetts, war Kunststudent, ist jetzt aber arbeitslos, wird von seinen Eltern noch finanziell unterstützt. Seine Frau, die wird gespielt von Elena Haim, die kommt auch mit seinem Leben ganz gut klar, findet das irgendwie in Ordnung, auch wenn er so ja so sehr erfolgslos ist und so und er so daheim rumgammelt, aber das ist okay. Man kriegt immer so die Hintergründe, die politischen ein bisschen mit durch so Fernsehausschnitte, die man immer im Hintergrund sieht, also 70er Jahre, Vietnamkrieg, ja. Proteste gegen Richard Nixon, diesen historischen Kontext, den gibt's immer mit. Und ja, er plant eben einen kleinen Museumsraub.
Einen kleinen,
ja. Er möchte gerne 4 Gemälde klauen, macht da am Anfang so einen kleinen Test, klaut erstmal so eine kleine Holzfigur und hat auch sehr trottelige Komplizen dabei, aber er denkt, das wird schon alles klappen, ist sich da ziemlich sicher. Und der Film orientiert sich nur am Anfang von so einem klassischen Heist-Movie. Also man kriegt am Anfang schon mit, okay, nur der erste Viertel vom Film geht eigentlich um diesen Heist, um diesen Diebstahl und dann eher darum, was passiert davor, was passiert danach, wie geht er damit um, ne? Und die Regisseurin, die hat
Kelly Reichardt.
Kelly Reichardt, sehr gut, genau. Die hat es sehr gut geschafft, dass man nie so richtig weiß, ob es jetzt vielleicht doch ein ganz kluger Mastermind am Werk ist oder doch vielleicht irgendwie total stümperhaft das Ganze stattfindet. Und das wird erst in einem ganz überraschenden Ende aufgelöst. Da kommt man nicht drauf und das wird erst am Ende kommt das so richtig raus, was hier eigentlich jetzt die ganze Zeit passiert ist.
Wenn es in dem Film The Mastermind um so einen Kunstraub, Museumsraub geht, dann ploppt bei mir zuerst so ein Filmklassiker auf, wie jetzt Ocean's 11 beispielsweise. Ist das sowas oder soll es was ganz anderes sein?
Es ist auch schon. Es kommt dann eher auch so ein bisschen auch mal lustige Szenen, gerade wo die beiden dann stehen die irgendwie in dem Museum und haben so Strumpfhosen über den Kopf gezogen. Also es sieht so
professionell.
Total, ja, professionell. Nein, ist auch teilweise ein bisschen lustig, aber eben nicht diese Professionalität, die man vielleicht bei Ocean's 11 erwartet.
Okay. The Mastermind heißt der Film, der läuft ab heute neu im Kinoclub an und wir springen direkt weiter zum nächsten Film und der hat dann nichts mehr mit Museumsraub zu tun, sondern beschäftigt sich mit Literatur oder vielleicht auch besser gesagt mit der Autorin. Es geht um Jane Austen und das Chaos in meinem Leben.
Das ist Sinn und Sinnlichkeit. Ist ein guter Einstieg ins Werk von Jane Austen.
Danke.
Du hast ein Buch von Jane Austen für jede Lebenslage?
Ja.
Und du, wer wärst du?
Anne Elliot in Persuasion. Sie hat ganz bewusst an ihrer Existenz vorbeigelebt.
Du solltest vielleicht mal was Neues probieren.
Die Jane Austen Residency lädt mich zu einem 2-wöchigen Schreibaufenthalt in England ein.
Du brauchtest einen Arschtritt. Ist doch super, oder?
Es geht um Jane Austen, vielleicht aber auch nicht. Welche Rolle spielt hier im Film eigentlich die Autorin oder wie sehr geht es um die Protagonistin?
Genau, wer jetzt so einen Film über Jane Austen erwartet, das wird's nicht. Ne? Also wer jetzt so die Autorin gerne im Fokus haben möchte, das ist nicht der Fall, sondern wir springen ins Heute. Ne? Und wir haben, ja, wir lernen eine junge Agathe kennen, die versucht sich als Schriftstellerin und hat aber allerdings so ein bisschen auch ja eine Buchblockade, eine Schreibblockade. Sie weiß nicht so richtig, wie funktioniert das. Sie sagt selber, ich lebe irgendwie im falschen Jahrhundert. Ich würde gern in Jane Austen Roman leben. Ich möchte gern da zurück. Ich möchte in die Zeit. Das ist das, was ich will.
Will sie auch so schreiben wie Jane Austen?
Sie möchte auch gern so schreiben, ne, klar. Und dann, wir hören es ja auch gerade in dem Ausschnitt. Sie wird dann eingeladen tatsächlich. Eher, weil ihr bester Freund sie so ein bisschen so dazu drängt und diese Jane Austen Writers Academy in England so ein bisschen auch sie dazu hinführt und das auch einfädelt, wird sie dann nach London eingeladen. Und ja, soll dort eben so eine entspannte Atmosphäre, neue Ideen, neue Impulse bekommen. Ne?
Vor 250 Jahren wurde ja Jane Austen geboren in England. Meinst du, ist das vielleicht auch der Anlass, so diesen Film jetzt nochmal rauszubringen? Denn es gibt ja über Jane Austen und über die Werke von Jane Austen nochmal mehr zahlreiche Filme, die sich immer noch sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen. Ist das jetzt so ein Geburtstagsgeschenk an Jane Austen? Was denkst
natürlich.
Du? Wäre das würdig?
Nee, weiß ich nicht, ob das jetzt der Aufhänger war. Kann natürlich gut sein, logisch. Kann jetzt auch Zufall sein, dass das jetzt gerade jubiliert. Aber ja, freut mich ja auch dann. Ne? Im Film gibt es dann einen Urgroßneffen. Ich habe mal aufgeschrieben, 4 Uhr sind es.
4 Uhren.
Ja, 4 Uhren genannt, genau. Und ja, und sie merkt auch das erste Mal, sie hat auch nie Zeit so richtig für, also Agatha hat nie Zeit für irgendwie eine Liaison oder eine Liebesgeschichte, obwohl sie das in ihrem Leben irgendwie doch merkt, sie fehlt das in ihrem Privatleben, weil sie sich doch eher auf, sie ist eigentlich Buchhändlerin, darauf so ein bisschen fokussiert hat. Und ja, mit dem Urgroßneffen gibt es dann doch irgendwie so ein bisschen Spannung und vielleicht eine kleine Liebesgeschichte. Obwohl sie, als sie dort ankommt, schon tatsächlich eine andere Liaison angefangen hat, was sich dann natürlich ein bisschen kompliziert wird. Aber ja, ist ein guter Startpunkt für eine französische und halb englische dann Liebesgeschichte, ein Liebesdrama im Kino. Und wenn man jetzt so rausguckt, ja, dieses so ein bisschen graue Herbstwetter, da ist das doch, glaube ich, ganz nette Aufhellung.
Welche Rolle spielen denn die Werke von Jane Austen im Film? Also wir haben eben schon im Trailer gehört, die Protagonistin sieht sich selber als Anne Elliot, ja, als die Figur in Persuasion. Ja, wie sehr wird hier das Werk von Jane Austen verwoben mit einer Geschichte, die eigentlich im Hier und Jetzt spielt?
Na, man hat auch immer ihre Bücher und ihre Zitate, die kommen immer schon mit vor, gerade weil eben Agatha auch immer so total von Jane Austen fasziniert. Deswegen haben wir auch den Titel. Ich meine, der Titel vom Film muss ich auch. Und sie ist so total von ihr fasziniert, kennt ihre Bücher, zitiert sie und so. Und dadurch, dass wir auch in der Residency sind von Jane Austen, die an sie angelehnt ist, diese Writers Academy, wird man immer wieder so dorthin gezogen, in den Bann und in dieses Universum, was sie geschaffen hat.
Der Film Jane Austen und das Chaos in meinem Leben, auch der läuft heute im Kinoclub neu an, um 16.30 Uhr und dann ab Montag nochmal später um 18.40 Uhr. Und Felix, wir werfen jetzt auch noch einen Blick auf einen dritten Film, nämlich auf den Film Ballad of a Small Player. Und damit kommen wir ja vielleicht nochmal zu dem Genre zurück unseres ersten Filmes. Wir werden schauen und hören einen Ausschnitt aus dem Trailer.
Geht Ihnen die Puste aus?
Tja, die Puste vielleicht, aber meine Eier habe ich noch.
Ja, ist klar. Nicht mehr lange.
Ganz kurz war dieser Ausschnitt hier im deutschsprachigen Trailer zum Film mit diesem ganz kurzen Dialog am Ende. Das war tatsächlich der einzige Dialog, die einzigen Wortbeiträge, die ich im Trailer gehört habe, zu diesem Film.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe gerade überlegt an den Trailer. Genau, das sind immer nur so ganz große Bilder und das bam, bam, bam.
Große
Musik und richtig, in dem Trailer kommt kein Dialog, nur am Ende. Ich habe mich, ja, richtig.
Ja, ich habe schon aufgemacht, kommen wir jetzt bei dem Film The Ballad of a Small Player wieder zurück zu so Kriminalverbrechen und so? Oder bin ich da auf der falschen Fährte?
Ich verstehe diese Verknüpfung, die wird einigen sicher jetzt auch gleich logisch erscheinen. Ist schon ein bisschen anderes Genre, also oder eher so Thriller-mäßig. Das andere ist ja eher auch nicht Heist-Movie, aber so eine ganz besondere Geschichte. Und wir haben jetzt hier, auch von den Farben her ganz anders jetzt kommt nämlich, also The Mastermind ist ja sehr in den 70ern, grau und jetzt haben wir mit Ballad of the Small Player total grelle, helle Farben, total bunt auch, wenn man sich den Trailer anschaut, total bunte Bilder, sieht man auch auf dem Plakat schon. Und ist der neue Film von Edward Berger, der ja in den letzten Jahren durch Im Westen nichts Neues und durch Konklave total auch einen Aufschwung erlebt hat. Oder seine beiden Filme, die letzten beiden waren ja total im Gespräch. Und das ist jetzt eigentlich auch eine Netflix-Produktion, Ballad of a Small Player. Läuft jetzt ein paar Wochen auf Netflix, aber in so bestimmten Kinos, die dürfen das dann immer auch ein bisschen eher zeigen. Vor dem Netflix-Start. Netflix braucht das auch als, wenn Filme in Kinos laufen, nur dann können sie auch für Preise und für Ähnliches nominiert werden. Und deswegen müssen Netflix dann auch Sachen, wenn sie da gerne was ausgezeichnet bekommen möchten, müssen sie die auch in den Kinos zeigen. Und ja, wir freuen uns, es klappt eigentlich immer ganz gut. Im Westen nichts Neues, war ja ähnlich. Hat ja auch im Kino funktioniert, war auch eigentlich Netflix-Produktion. Das funktioniert dann schon ganz gut.
Okay, ja, steigen wir mal ein in den Film. Ja. Ballad of a Small Player. Wir sehen dort Colin Farrell, wir sehen da Tilda Swinton. Mhm. Was spielen Sie vor der Kamera?
Genau, wir haben den Lord Doyle, gespielt von Colin Farrell, lebt so einer ganz bunten Welt, voll Dekadenz in einem chinesischen Luxushotel, spielt er immer am Glücksspieltisch, in den Casinos ist er unterwegs, hat immer seine Zigarre dabei, hat immer einen Shampoos daneben stehen und alles wirkt am Anfang so total toll und bunt und toll, gute Laune, immer Glücksspiel, immer Panik, immer Action, immer Party. Hat immer ein tollgestaltetes Schnurrbart und irgendwie merkt man aber, okay, naja, aber das kann nicht so ganz die Realität sein oder das, womit er sich hier beschäftigt. Und man merkt so langsam, hinter der Fassade, da bröckelt's irgendwie. Und man merkt das auch schon an dem Soundtrack, der auch von dem Deutschen, der auch für Westen nichts Neues gemacht hat, Volker Bertelmann, da merkt man auch schon, irgendwas brödelt, ne? Und man merkt, irgendwann kommt das Management vom Hotel und es heißt, ey, du schuldest uns hier eine sechsstellige Summe und die möchten wir in den nächsten Stunden wiederhaben. Und jetzt kommt das, wie kommt ja das Geld, was klappt das, was kann ich machen? Plötzlich kommt noch eine englische Detektivin, du hast es angesprochen, Tilda Swinton, die ein weiteres Hindernis für ihn darstellt, weil sie aus ganz England heraus Gläubiger vertritt, die das Geld von ihm zurückhaben wollen. Und ja, mal gucken, ob er von seiner letzten Kreditgeberin noch irgendwie Geld pumpen kann, ansonsten wird es schwierig. Und so wird es ein richtiger dramatischer Thriller. Ne?
Ballad of a Small Player heißt dieser Film, auch der läuft im Kinoclub heute an.
Ganz schräg wird es noch am Ende.
Ja, warum?
Er kommt auch noch,
ohne zu viel zu verraten.
Ohne zu viel, ja. Plötzlich kommt auch noch ein Geist in die Geschichte und was der noch mit der, ja natürlich, und was der noch mit der ganzen Vergangenheit von ihm und dem Spielparadies in seinem Leben zu tun hat, das erfahrt ihr dann im Film.
Ab heute 18.30 Uhr im Programm und nächste Woche ab Montag dann nochmal um 20.40 Uhr dann im Original mit deutschen Untertiteln Ballad of a Small Player. Das waren die drei Filme, die wir jetzt besprochen haben. Und ich habe gesehen, Felix, es gibt dann nochmal am Sonntag auch eine Sondervorführung, könnte man sagen. Mhm. Archiv der Zukunft wird um 11 Uhr gezeigt. Ein Dokumentarfilm plus Gespräch. Mhm. Was erwartet uns da?
Genau, Archiv der Zukunft porträtiert ein Naturkundemuseum in Wien vor ein paar Jahren oder das Naturkundemuseum in Wien. Und ich finde es sehr spannend. Wir machen ein Filmgespräch zusammen mit dem Naturkundemuseum in Erfurt und wir haben zwei eingeladen vom Naturkundemuseum, die über ihre Arbeit sprechen. Also was machen sie dort eigentlich? Man denkt ja immer Naturkundemuseum, ah toll, ich gucke mir eine Ausstellung an und sehe präparierte Ausstellungsstücke von Tieren oder wie auch immer. Ne? Aber, und das kommt auch in der Dokumentation sehr schön, in den Naturkundemuseum, die arbeiten ja, deswegen, der hat auch den Titel toll, Archiv der Zukunft, weil die arbeiten ja vor allen Dingen auch wissenschaftlich für die Zukunft. Die reparieren bestimmte Objekte, Tiere, Menschen, weiß ich nicht, aber Tiere, um damit in Zukunft eben auch zu arbeiten, um eben auch wissenschaftlich in Zukunft damit zu werken zu können. Und das ist ja auch vor allem die Aufgabe von Naturkundemuseen. Und da haben wir zwei dort. Die eine ist tatsächlich auch in dem Naturkundemuseum in Wien gewesen, hat dort, ich glaube, ihre Ausbildung zur Präparatorin gemacht. Und ja, am Sonntag sind sie da. Ich moderiere das Ganze und darf mich da nicht wieder versprechen, wie gerade. Nicht, dass ich erzähle, wie wenn. Genau. Ja.
Dann bist du derjenige, der die Fragen
Dann
stellt.
Dann muss ich die Fragen stellen, ja. Genau.
Ein Dokumentarfilm von Jörg Burger ist das Archiv der Zukunft und zumindest hier auf dem Titelbild, auf dem Plakat zum Film sehen wir einen Eisbär, einen präparierten.
Also wer schon mal wissen wollte, was Naturkundemuseen eigentlich wirklich für die Gesellschaft und auch für die Wissenschaft wirklich tun, dem empfehle ich auf jeden Fall diesen Film, ne? Und auch das Gespräch danach.
Gut, das war ein kurzer Einblick in die Filme der Woche, zumindest in die Filme, die im Kinoclub Erfurt laufen. Felix, vielen Dank, dass du heute da warst und wir sehen dich dann wieder und hören dich vor allem wieder nächste Woche Donnerstag im Unterdessen-Magazin.
Ja, sehr gerne. Danke, Christine.
Tschüss, bis Ciao. Bald. So.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht für wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und Filme könnt ihr zum Beispiel auch im Sinister in Erfurt anschauen. Da läuft neu an, alles voller Monster von Ungeheuern und anderen Angsthasen. Ein Kinderfilm ist das. Ihr könnt aber auch den Actionfilm Thron Ares anschauen oder auch den neuen Film mit Keanu Reeves. Der heißt Good Fortune, ein ganz spezieller Schutzengel. Das Sinister-Kino zeigt aber auch die Neuverfilmung von Momo, die Schule der magischen Tiere 4 oder auch One Battle After Another, der neue Epos mit Leonardo DiCaprio, ein dreistündiger Film, zu dem man sich dann ganz fallen lassen kann im Sinister. Und ansonsten bin ich nicht so fündig geworden, was weitere Filmorte in Erfurt anbelangt. Aber wir halten weiter die Augen offen. Und ein besonderes Event gibt es noch im Sinister, nämlich nächste Woche am Dienstag, am 21. Oktober, wird ein Klassiker gezeigt, nämlich der Film Dracula aus dem Jahr 1931. Der Vampirfilm kehrt zurück auf die Leinwand, ein Film von George Melford. Ja, und den könnt ihr euch anschauen am Dienstag um 19.30 Uhr im Sinister. Und damit sind wir wirklich mit den Filmen durch, kommen jetzt wieder zur Musik und hören Acht Eimer Hühnerherzen.
Ich will alles, ich will nichts. Ich kaufe ein und schreibe.
mit dem unterdessen Magazin. Das habt ihr eingeschaltet. Und alle zwei Wochen Donnerstag gibt es hier eine winzig kleine Rubrik, weil es um einen winzig kleinen Gegenstand geht. Der Einkaufszettel der Woche. Dieser Einkaufszettel wurde mir neulich mal zugesteckt. Anscheinend spricht sich herum, dass ich solche gefundenen Einkaufszettel sammle und hier im Radio einspreche. Er ist weiß, rechteckig und wurde zweimal gefaltet. Und mit schwarzem Kugelschreiber wurde hier Folgendes aufgeschrieben. Bohnen im Glas, Mayonnaise, Fisch, Kartoffeln, Erbsen, Ketchup, Rotkohl, Tomaten, Zwiebeln, Hefeklöße in Klammern böhmische, Kasseler, Fragezeichen, oder Fisch. Nüsse, Knusper, Dinkel, Müsli. Und dann drehe ich den Zettel um 90 Grad und da steht Felix plus Sarah. Obladen, Kauflandpralinen, Knabberzeug, Mikado-Stäbchen. Der Einkaufszettel der Woche. Die kleine Rubrik ist hier alle zwei Wochen zu hören. Und welche Person den vielleicht geschrieben hat, was sie damit kochen wollte, mit all diesen Dingen, die eingekauft werden wollen, tja, das bleibt jedes Mal neu zu überlegen. Wir hören Musik, ältere Musik von Emerson, Lake und Palmer, From the Beginning, und steigen danach in ein ganz anderes Thema ein, nämlich in das Schlafen, das Musik hören, ein Konzert besuchen, dabei einschlafen die ganze Nacht lang, was es damit auf sich hat, nach der Musik.
94,2.
Turn on.
Wem ist es schon einmal passiert und ist bei einem Konzert eingeschlafen? Tja, vielleicht ist der eine oder die andere einfach so eingenickt aus Müdigkeit oder man hat die Augen geschlossen, um die Musik ganz zu genießen und ist dann eben eingeschlafen. Was aber, wenn das Konzert genau dafür da ist, um eben beides zu verbinden, also während der Musik einzuschlafen und auch weiterzuschlafen? Das ist das Konzept des Schlafkonzerts. Zu erleben ist das zum Beispiel am kommenden Freitag hier im Zughafen Erfurt. Und am Telefon begrüße ich jetzt den hellwachen Musiker und Klangkünstler Heinrich Lenz. Er organisiert solche Schlafkonzerte. Hallo, Herr Lenz.
Ja, schönen guten Tag.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie bei einem Konzert eingeschlafen sind, obwohl Sie es gar nicht wollten?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl bei ruhiger elektronischer Musik, aber zugegebenermaßen auch bei klassischen Konzerten ist das schon mal vorgekommen, gar nicht aus Desinteresse. Aber wenn die Entspannung zusammenkommt und vielleicht die Nacht kurz war, dann bin ich da auch schon mal eingenickt.
Beruflich möchten Sie das ja genau, dass Menschen einnicken bei Musik, die Sie abspielen oder andere KünstlerInnen. Sie sind tätig in der freien Kulturszene und veranstalten unter anderem Schlafkonzerte. Wir blicken jetzt mal genau auf dieses Konzept. Wie kann ich mir so einen Schlafkonzertabend vorstellen?
Also der Schlafkonzertabend beginnt mit dem Ankommen. Dafür ist auch recht viel Zeit eingeplant. Eine Stunde insgesamt, in der die Leute dann mit ihren Schlafsäcken, ihren Isomatten oder manche bringen auch ganze Bettgestelle mit. Das kommt auch vor, aber jedenfalls mit ihren Schlafmaterialien im Raum erstmal ankommen. Und dann beginnt die Musik im Regelfall gegen 9 Uhr und läuft die ganze Nacht hindurch durch. Und was dann weiterhin passiert, ist auch immer ein bisschen anders. Das hängt ein wenig auch von dem ab, was die Menschen selber mitbringen. Manchmal wird es dann sehr schnell sehr ruhig und alle liegen auf ihren Matratzen und hören mit geschlossenen Augen zu. Manchmal bringen sich Leute Zeichensachen oder Bücher mit oder ja, beschäftigen sich mit Dingen, gehen nochmal ruhig durch den Raum. Also die Atmosphäre ist immer ruhig, aber auch immer ein wenig anders. Und ja, meistens zu den Nachtstunden wird dann die Musik sehr viel ruhiger und auch die Menschen. Dann spät nachts, 2 Uhr, 3 Uhr ist es dann tatsächlich so, dass die weitaus meistens schlafen. Und ja, nach Musikende können die LangschläferInnen unter uns noch ein bisschen liegen bleiben. So gegen 6 Uhr in der Früh endet die Live-Musik. Aber ja, ab dann gibt es Kaffee und wenn es logistisch möglich ist, auch ein Frühstück. Da freuen wir uns auch sehr, dass es jetzt in Erfurt am Freitag der Fall sein wird. Dann hat man nochmal die Gelegenheit, sich auszutauschen. Man verbringt ja diese doch intensiven Stunden, das intensive Erlebnis gemeinsam, aber im Raum selber herrscht eben eher Ruhe, aber dann über Kaffee, ein Brötchen kann man mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit dem man die Nacht verbracht hat und dann geht man wieder nach Hause.
So funktioniert das Schlafkonzert. In Erfurt findet es statt am Zughafen. Sie haben die Musik schon angesprochen, die soll ja dazu dienen, auch einzuschlafen. Vielleicht hören wir mal kurz rein, damit die Zuhörerinnen sich etwas darunter vorstellen können, welche Art von Musik dort läuft und sprechen danach weiter. Solche oder ähnliche Klänge können das sein beim Schlafkonzert? Ruhige Musik, stelle ich fest, sphärisch. Wie kann ich mir das vorstellen? Musik, die über 8 Stunden andauert, auch mit wechselnden Menschen, die Musik spielen. Was ist so Musik, bei der Menschen tatsächlich auch gut einschlafen können?
Ja, also es ist überwiegend elektronische Klänge. Das hat natürlich auch einfach mit der Zeitdauer zu tun, die Sie ja schon angesprochen haben, dass es doch eine erhebliche Ausdauerübung ist, ein analoges Instrument so lange zu spielen. Ich würde sagen, es geht um die richtige Mischung aus entspannend, aber trotzdem auch stimulierend, nicht wahr? Also wir wollen keine reine Wellnessmusik machen, keine Berieselung, sondern mir ist es wichtig, dass die Musik trotzdem vielleicht einen Inhalt hat und auch hier und da Reibungspunkte bietet oder Sachen, wo man genauer hinhören kann, genauer hinhören will. Ah, was ist das für ein Geräusch? Hm, ist das, kommen diese Stimmen jetzt aus den Lautsprechern oder unterhält sich hier jemand im Raum? Denn es geht ja gar nicht unbedingt darum, möglichst tief zu schlafen, sondern es geht ja um diesen Zwischenzustand, ja, Hypnagogia.
Was bedeutet Hypnagogia? Ah.
Hypnagogia bedeutet der zum Schlaf hinführende, Hypnos der Schlaf, Argos die führende Person und bezeichnet einfach den Übergangszustand von Wachsein und Schlaf. Also ja, der Schlaf unterscheidet sich neurologisch vom Wachsein, bestimmte Prozesse im Gehirn laufen anders oder auch gar nicht mehr und das ist natürlich kein Schalter, der umgelegt wird, sondern das ist ein allmählicher Prozess und normalerweise ist der sehr kurz, 20, 30, 40 Sekunden. Aber wenn wir eben in einem Schlafort sind, wo es Geräusche gibt, wo wir vielleicht, der uns nicht ganz vertraut ist, dann hält der länger an. Und das ist ein bisschen die Idee von der Musik. Also diesen Zwischenzustand für eine längere Zeit zu halten. Und dieser hypnagogische Zustand ist eben sehr interessant, weil unser Denken, unser Träumen, es gibt hypnagogische Träume, die sind aber anders als REM-Träume, also Tiefschlafträume. Unser Denken einfach anders funktioniert und wir auch die Klänge anders wahrnehmen können. Unseren Gedanken ein wenig beim Puzzeln zuschauen können. Das ist wie viele mentale Zustände nicht ganz einfach zu beschreiben, aber er ist sehr interessant und bietet eine sehr besondere Form Musik zu erleben, würde ich sagen. Und die Musik, die für das Schlafkonzert gespielt wird, ist eben auch ein wenig darauf ausgelegt, diesen Zustand zu halten. Also nicht einfach nur beruhigend, denn dann würden wir einfach einschlafen und im Schlaf Tiefschlaf bekommen wir auch nichts mehr von der Musik mit, sondern gerade so interessant genug, dass wir uns zwar entspannen, aber eben nicht ganz einschlafen.
Sie sagen, dass diese Musik, die in dieser Übergangsphase zu hören ist, unser Denken verändert. Das finde ich einen spannenden Gedanken. In welcher Art und Weise sind die Gedanken denn dadurch anders? Was passiert da bei uns?
Sie sind non-linearer, würde ich sagen, und sie folgen schon ein Stück weit der Traumlogik, nicht wahr? Das kennt ja jeder und jeder aus Träumen, wie Figuren, Orte sich in ihrer Beschaffenheit auf einmal ändern und etwas ganz anderes bedeuten. Und so kann das eben auch im Hypnagogia-Zustand sein. Also es ist tatsächlich, wird in der wissenschaftlichen Literatur als veränderter Bewusstseinszustand beschrieben. Also man könnte es vielleicht auch als körpereigenes High bezeichnen, wenn man möchte.
Was Sie beschäftigt, ist ja die Art und Weise, wie wir schlafen, wie wir einschlafen, aber auch wie wir Musik wahrnehmen. Auf Ihrer Seite habe ich gesehen, Sie sind schon inspiriert von den Sleep Concerts, den Schlafkonzerten von Robert Rich, auch Musiker wie Sie und Schlafforscher. Gleichzeitig kommen Sie ja so auch aus der musikalischen Richtung, haben in Weimar an der Franz Liszt Hochschule elektroakustische Komposition studiert unter anderem. Also wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema Schlafkonzerte gekommen? Eher so über die Musik oder eher über die Schlafforschung oder ganz anders?
Also ich war einerseits selbst zu Gast bei einem Schlafkonzert, nicht von Robert Rich leider, sondern von anderen Veranstaltern in Leipzig und war sehr begeistert von der Erfahrung. Hatte den Wunsch, ja, solche Räume auch zu gestalten und vor allen Dingen habe ich festgestellt, wir leben ja in sehr schnelllebigen Zeiten und in Zeiten von Überstimulation, wahnsinniger Überstimulation. Ne? Ich meine, es wird viel gesprochen inzwischen von den Telefonen, aber auch im Alltag, Werbetafeln, die sich bewegen, Autos, die an uns vorbeifahren. Das sind ja alles Dinge, für die unser in der Savanne entwickelte Gehirn gar nicht gemacht ist, die am Ende eine sehr große Intensität darstellen, an die wir uns alle natürlich ein Stück weit gewöhnt haben. Und die Musik, die mich fasziniert, die unabhängig vom Schlafkonzert immer eher ruhig, eher subtil, eher langsam war, ist, glaube ich, für viele Menschen gar nicht mehr zugänglich, weil man sich an diese enorme Stimulation gewöhnt hat. Und natürlich eine Stimulation, die die weniger intensiv ist, unter Umständen auch gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ja? Also wenn ich mein ganzes Leben Essen mit Geschmacksverstärkern gegessen habe, dann schmeckt erstmal nur eine Gemüsesuppe ohne alles wahrscheinlich nicht nach besonders viel für mich. Und daraus kam dann die Idee, gut, dann schaffen wir einen Raum, dann versuche ich einen Raum zu schaffen, der es Menschen ermöglicht, sich herunter zu regulieren und sich dann auch wieder auf subtilere Reize einzulassen und sie wahrzunehmen und vielleicht auch den Reichtum, der in vielen Geräuschen und Klängen wohnt, ja, wahrnehmen zu können und sich ranzulassen. Und das Format, bei dem ich dann gelandet bin, war dieses Schlafkonzert und dabei bin ich geblieben.
Und Sie touren mit diesem Konzept, mit diesem Format auch durch alle möglichen Städte, am Freitag in Erfurt. Werden wir nochmal konkret, was sind das für Menschen, die zu diesen Schlafkonzerten kommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer nimmt an solchen Veranstaltungen teil in der Regel?
Also es ist tatsächlich erstaunlich breit gefächert, auch deutlich höherer Altersschnitt, als ich mir das vorgestellt habe, als ich damit angefangen habe. Also ich würde sagen, Altersschnitt vielleicht Mitte 30 und auch Gäste in den 40ern, teilweise sogar in den 50ern, kommen zu solchen Veranstaltungen. Da war ich selber ganz überrascht. Und die Hintergründe sind tatsächlich ganz verschieden. Also ich würde sagen, es gibt eine gewisse Affinität zu Achtsamkeit, Wellness, solchen Dingen, aber das ist auch gar nicht vollumfassend und immer wieder sind auch Menschen da und das freut mich dann tatsächlich besonders, die eben sagen, na, mit Klangkunst oder experimentellen Formaten haben sie eigentlich noch nie was am Hut, aber das klang spannend und da lassen sie sich mal drauf ein und oft gefällt es ihnen dann auch sehr gut. Und das, ja, entspricht ja auch ein bisschen dem Anliegen, Klänge und Musik und Klangkunst zugänglich zu machen für Menschen, die es vielleicht sonst in einem Zuhör- und Sitzkonzert ins Schwerfallen würde, sich darauf einzulassen.
Also viele verschiedene Menschen kommen zusammen bei einem solchen, ja, Schlafkonzert. Ich habe gesehen, Sie haben das auch schon in Kirchenräumen angeboten. Hier in Erfurt, das ist der Zughafen, also große Räume, überdachte Räume natürlich, wo musiziert werden kann, aber wo Menschen eben auch auf dem Boden liegen können, der Musik lauschen können und dann im besten Fall einschlafen. Nun ist so eine Schlafsaal-Situation womöglich für die meisten Menschen eher ungewohnt. Viele fremde Menschen liegen nebeneinander, sich nicht bekannte Menschen, womöglich schnarchen auch welche. Und es gibt so verschiedene Geräusche im ganzen Raum. Wie leicht oder schwer fällt es denn Menschen in so einem Setting überhaupt Schlaf zu finden? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Das ist sehr unterschiedlich und hängt natürlich auch von den Menschen ab. Die allermeisten finden den Schlaf irgendwann. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass die Geräusche der anderen Menschen, die Sie angesprochen haben, auch durchaus ein gewollter und aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiger Teil der ganzen Erfahrung sind. Einerseits eben wegen diesem Hypnagogia-Zustand, diesem Zwischenzustand, denn da tragen die Geräusche der anderen Menschen auch ihren Teil dazu bei, uns dort zu halten. Und andererseits geht es mir auch nicht zuletzt darum, das Verständnis von Musik und von hörenswerten Klängen zu erweitern. In meiner Musik kommen viele Alltagsgeräusche vor, ja, Klänge von Menschen, von Natur, von Objekten, die ich einfach gefunden habe, in meinem Alltag aufgenommen habe und musikalisch verwende. Und ich glaube, ganz viele davon haben uns ganz viel zu bieten, wenn wir uns einmal darauf einlassen, wirklich zuzuhören und darauf hinzuhören. Und ja, deswegen würde ich sagen, die Klänge des Raums sind Teil der musikalischen Erfahrung und es wäre schade, wenn sie gar nicht da wären. Und zu der Frage des darauf Einlassens, ja, es gibt eine gewisse Hürde, eine gewisse Berührungsangst. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, evolutionär und auch geschichtlich ist das geteilte Schlafen der Normalzustand für Menschen und es ist nur in der westlichen Welt in den letzten knapp 100 Jahren normal geworden, alleine zu schlafen. Und viele Menschen, wenn man dann einmal diese Hürde überwunden hat, ist ja komisch, ungewohnt, es vermittelt auch eine starke Geborgenheit, die Anwesenheit von anderen Menschen. Ich glaube, der Stammhirnteil unseres Gehirns, den tut das eigentlich sehr, sehr gut, weil er sich wohl und sicher fühlt, wenn die Herde da ist und er eben nicht allein in einem ganz stillen Raum liegt. Deswegen, ja, denke ich, dass es sich lohnt, sich auf die Herausforderung einzulassen und ja, dann viele Menschen es doch auch als erstaunlich angenehm empfinden.
Das war eher die Perspektive derjenigen, die einschlafen bei den Schlafkonzerten. Kommen wir zum Abschluss nochmal auf die andere Seite, nämlich zu Ihnen hinter den Turntables, hinter die Instrumente, die live eingespielt werden beim Schlafkonzert. Und ist es so, Sie sagen es, irgendwann finden in der Regel alle Menschen, die dort liegen, in den Schlaf. Das ist ja der Moment, in dem Sie gewissermaßen alleine sind mit der Musik. Sie machen weiter die Musik. Manche Menschen wachen vielleicht kurz auf und hören das noch, aber irgendwie sind sie doch auch alleine. Wie ist es dann für Sie, da zu stehen in dem Raum, in dem alle Menschen schlafen?
Ich mag es tatsächlich sehr gerne. Ich fühle mich immer wieder sehr geehrt von dem Vertrauen. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, den einem Menschen gewähren, sich tragen zu lassen von diesen Klängen in den Schlaf. Natürlich ist es auch fordernd und es gibt dann auch gerade, wenn ich sehr lange Sets spiele, 4 Stunden, 5 Stunden, dass es dann auch zwischendurch, wenn man auf die Uhr guckt und sich denkt, ah, jetzt könnte ich mich auch selber hinlegen, aber im Großen und Ganzen genieße ich besonders diese Stunden sehr. Und auch wenn alle schlafen, es gibt Resonanz im Raum. Die Leute drehen sich, bewegen sich, machen dann doch mal Geräusche im Schlaf und der Zusammenhang ist sehr spürbar, wenn einem dann doch mal das Geräusch war ein bisschen zu laut, was ich abgespielt habe, dann wachen nicht sofort alle auf, aber es pflanzt sich im Raum fort und die Menschen reagieren darauf. Daran merkt man ja, dass es doch noch eine Verbindung gibt, auch wenn ja die Leute nicht mehr bewusst da sind. Deswegen finde ich es eigentlich eine sehr schöne Erfahrung immer wieder.
Und dann in den frühen Morgenstunden wachen alle wieder auf. Es gibt ein gemeinsames Frühstück. Das ist das Konzept des Schlafkonzerts. Jetzt nochmal alle Fakten zusammengefasst. Am Freitagabend am Zughafen Erfurt zu erleben. Ab 20 Uhr Einlass, ab 21 Uhr Beginn. Die Musik geht so bis 6 Uhr. Dann gibt es ein Frühstück und dann ist das Schlafkonzert zu Ende. Zum zweiten Mal findet das jetzt schon in Erfurt statt. Über eins haben wir noch nicht gesprochen, Herr Lenz, nämlich den Eintritt zur Veranstaltung. Wie viel kostet es, beim Schlafkonzert dabei zu sein?
Das liegt ein Stück weit auch in der Hand der Gäste selber. Wir bieten ein Flexpreismodell an. Von 13 bis 28 Euro. Das ist auch ganz unabhängig von einem formalen ermäßigten Status. Das können alle Menschen selber entscheiden, was können sie bezahlen, was wollen sie bezahlen, vielleicht für dieses Experiment. Das wird uns ermöglicht durch die Förderung der Stadt Erfurt, über die wir uns sehr freuen. Und ja, die es uns ermöglicht, das so anzubieten, dass auch Leute, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, denen eine Teilnahme möglich ist.
Beim Schlafkonzert am Freitag, den 17. Oktober hier in Erfurt. Gesprochen habe ich darüber mit dem Veranstalter des Schlafkonzerts, Heinrich Lenz, Musiker und Klangkünstler. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche einen inspirierenden und schönen Schlafkonzertabend.
Herzlichen Dank. Tschüss.
R.E.M., The Sidewinder Sleeps Tonight von ihrem Album Automatic for the People. Und das war auch schon der letzte Song, zumindest für diese Sendung. Für das Unterdessen-Magazin am Donnerstag, den 16. Oktober. Mit Christine am Mikrofon und mir bleibt noch zu sagen, in den nächsten 2-3 Tagen ist radiofrei, viel draußen unterwegs. Wir werden am Samstag beim Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt mit vor Ort sein, aber auch morgen am Freitag bei der Verlegung neuer Stolpersteine im Löberwaldgraben und in der Werner Seelenbinderstraße. Und wir werden auch zum Beispiel bei den Feierabendgesprächen sein nächsten Montag zum Thema zwischen Hörsaal und Stadtraum. Und es beginnen auch die alternativen Studieneinführungstage Nächste Ecke Links am Samstag. Viele verschiedene Veranstaltungen, bei denen ihr politische Gruppen in Erfurt kennenlernen oder besser kennenlernen könnt. Bleibt weiter gespannt, was euch erwartet im Programm von Radio Frei. Das nächste Unterdessen-Magazin hört ihr am Montag um 9 Uhr mit Reinhard und Karin.